Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel.
23. Kapitel. Die Ebbe dauert an. Das Korakel war, wie ich immer wieder feststellen sollte, bevor ich mich von ihm trennte, für einen Menschen von meiner Größe und meinem Gewicht ein sicheres, sichttüchtiges Fahrzeug. Doch gleichzeitig war es ein ungemein widerspenstiges und schlagseitiges Ding, das sich nur schwierig handhaben ließ. Man konnte machen, was man wollte, es lag ständig nach Lee und am liebsten drehte es sich ununterbrochen um sich selber. Selbst Ben Gunn hatte zugegeben, dass es schwer zu lenken war, wenn man noch nicht seine Launen kannte. Nun, die waren mir noch unbekannt, es drehte sich in jede Richtung, nur nicht dorthin, wo ich es haben wollte. Zumeist lag es mit der Längsseite gegen die Fahrtrichtung und ohne die Ebbe hätte ich das Schiff bestimmt nicht erreicht. Es war ein Glücksfall, dass die Ebbe, wie ich auch paddeln mochte, mich mit sich nahm und da lag die Hispaniola gerade in meiner Richtung und war kaum zu verfehlen. Zunächst ragte sie wie ein Block vor mir auf, wie etwas, was noch schwärzer war als die Dunkelheit, dann aber begannen Maste und Rumpf sich deutlich abzuzeichnen und im nächsten Augenblick, so wenigstens schien es mir, denn je weiter ich kam, desto stärker wurde die Strömung der Ebbe, lag ich neben dem Ankertau und hatte es gepackt. Das Tau war straff, wie eine Bogensehne gespannt, so stark zog das Schiff an seinem Anker. Rund um den Rumpf flüsterte und plätscherte die Strömung wie ein kleiner Gebirgsbach in der Finsternis. Ein Schnitt mit einem Messer und die Hispaniola würde mit der Ebbe abtreiben. So weit, so gut, aber sogleich kam mir in den Sinn, dass ein straff gespanntes Ankertau, wenn man es plötzlich kappt, nicht minder gefährlich war als ein ausschlagendes Pferd. Sollte ich so töricht sein, die Hispaniola von ihrem Anker zu hauen, so war 10-1 zu wetten, dass ich samt meinem Korakel glatt aus dem Wasser gerissen werden müsste. Da blieb mir nichts übrig, als innezuhalten, und wenn mich das Glück nicht abermals so außerordentlich begünstigt hätte, wäre ich wohl genötigt gewesen, von meinem Plan abzusehen. Doch die leichte Brise, die von Südosten und Süden geweht hatte, schlug um und kam jetzt nach Einbruch der Nacht vom Südwesten her. Während ich noch da saß und überlegte, kam eine Böe, packte die Hispaniola und zwang sie in die Strömung. Und zu meiner größten Freude spürte ich, wie das Tau in meinem Griff schlaff wurde und meine Hand für einen Augenblick ins Wasser tauchte. Da war mein Entschluss gefasst. Ich zog mein Messer heraus, öffnete es mit den Zähnen und schnitt einen Strang nach dem anderen in zwei, bis das Schiff nur noch an zweien hing. Dann lag ich still und wartete, um auch diese letzten Stränge zu kappen, sobald der Wind das Tau wieder gelockert hatte. Während dieser ganzen Zeit hörte ich den Klang lauter Stimmen aus der Kajüte, aber, um die Wahrheit zu sagen, war ich so vollkommen mit meinem eigenen Gedanken beschäftigt, dass ich kaum darauf geachtet hatte. Jetzt dagegen, da ich nichts anderes zu tun hatte, begann ich zu lauschen. Der eine war der Steuermann, Israel Hans, der früher Kapitän Flints Stückmeister gewesen war. Der andere war natürlich mein Freund mit der roten Mütze. Beide waren offenbar schon betrunken, zechten aber noch weiter, denn während ich sie belauschte, öffnete der eine das Heckfenster, schrie mit rumheiserer Stimme einen Fluch und warf etwas hinaus, was eine leere Flasche gewesen sein mochte. Aber sie waren nicht nur betrunken, sondern ganz offenbar auch in größter Wut. Es hagelte Flüche und ich erwartete, dass es zu neuem Zornesausbrüchen oder auch zu Schlägereien kommen werde. Doch der Zank flaute jedes Mal ab. Die Stimmen blieben eine Weile gedämpft, bis es zur nächsten Szene kam, die schließlich auch ergebnislos vorüberging. Am Ufer konnte ich das Licht des mächtigen Lagerfeuers zwischen den Bäumen hervorleuchten sehen. Irgendwer sang mit dröhnender Stimme ein eintöniges altes Matrosenlied, dessen Strophen jedes Mal zitternd verhallten, das aber anscheinend erst dann ein Ende hatte, wenn die Geduld des Sängers erschöpft war. Mehr als einmal hatte ich das Lied auf der Reise gehört und ich kann mich auch noch an die Worte erinnern. 75 fuhren aufs Meer hinaus, doch nur ein einziger kam nach Haus. Und ich fand, dass der Refrain nur allzu gut auf diese Bande passte, die am gleichen Morgen so schwere Verluste erlitten hatte. Aber soviel ich beobachten konnte, waren diese Freibeuter durchweg ebenso gefühllos wie das Meer, das sie befuhren. Endlich kam die nächste Brise, der Schoner legte sich ein wenig auf die Seite und trieb im Dunkel näher heran. Abermals spürte ich, wie das Ankertau schlaff wurde, und mit einiger Mühe säbelte ich die letzten Stränge durch. Auf meinem Korakel hatte die Brise nur wenig Wirkung und ich wurde sofort gegen den Bug der Hispaniola gedrückt. Gleichzeitig begann sich der Schoner um sich selbst zu drehen und legte sich langsam mit der Längsseite quer zur Strömung. Ich kämpfte aus Leibeskräften, denn ich erwartete jeden Augenblick zu kentern, und als ich feststellte, dass ich mein Boot nicht frei bekommen konnte, schob ich es zum Heck des Schiffes. Und endlich wurde ich meinen bedrohlichen Nachbarn los. Aber als ich mich gerade abstoßen wollte, kam mir ein leichtes Tau in die Hand, das achtern über die Schanzverkleidung herunterhing. Im Nu hatte ich es gepackt. Warum ich das tat, kann ich kaum mehr sagen. Zunächst war es wohl bloßer Instinkt, doch als ich es nun in Händen hatte und spürte, dass es belegt war, gewann meine Neugier die Oberhand und ich beschloss, einen Blick durch das Kajütenfenster zu werfen. Hand über Hand zog ich mich am Tau höher hinauf, und als ich mich dicht genug glaubte, richtete ich mich trotz der Gefahr halb auf und konnte nun die Decke und ein Teil des Innern der Kajüte überschauen. Unterdessen glitt der Schoner samt seinem kleinen Gefährten ziemlich schnell durch das Wasser. Ja, wir waren bereits auf gleicher Höhe mit dem Lagerfeuer. Das Schiff sprach, wie die Seeleute es nennen, das heißt, dass es mit ununterbrochenem Geplätscher die zahllosen kleinen Wellen durchschnitt. Und bevor ich nicht über die Fensterbrüstung geschaut hatte, konnte ich nicht verstehen, dass die Beinwächter keinen Alarm geschlagen hatten. Aber der erste Blick genügte, wenn ich ihn auch von meinem schwankenden Boot aus wagen durfte. Ich sah, dass Hans und sein Kumpan in einem mörderischen Ringkampf verschlungen waren und jeder die Hand an der Kehle des Gegners hatte. Ich ließ mich wieder auf meine Ruderbank sinken, keine Sekunde zu früh, denn beinahe wäre ich über Bord gefallen. Zunächst sah ich überhaupt nichts. Nur die zwei wütenden, rot angelaufenen Gesichter, die unter der rauchenden Lampe hin und her schwankten, und dann schloss ich die Augen, um mich wieder an die Dunkelheit zu gewöhnen. Die endlose Ballade war schließlich doch verhallt, und die ganze zusammengeschmolzene Kumpanei am Lagerfeuer hatte den Chor angestimmt, den ich so oft gehört hatte. 15 Mann auf des Totenmanns Kiste. Jo, ho und die Pulle voll rum. Teufel und Trunk strich den Rest von der Liste. Jo, ho und die Pulle voll rum. Als ich noch darüber nachdachte, wie geschäftig Trunk und Teufel in diesem Augenblick in der Kajüte der Hispaniola am Werk waren, schreckte mich plötzlich ein Ruck meines Korakels auf. Es schaukelte und schien seinen Kurs ändern zu wollen, und die Geschwindigkeit hatte mittlerweile bedenklich zugenommen. Sogleich öffnete ich die Augen, überall rund um mich herum kleine Wellen, die sich mit einem scharfen, rauen Geräusch überschlugen und schwach phosphoreszierten. Die Hispaniola, in deren Kielwasser ich noch immer kreiste, schien nicht recht zu wissen, wohin sie sich wenden sollte, und ich sah, wie ihre Masten im Dunkeln der Nacht schwankten, doch als ich länger hinschaute, war es unverkennbar, dass auch sie südwärts trieb. Ich warf einen Blick über meine Schulter zurück und da schlug mir das Herz im Halse. Dort, genau hinter mir, war der Schein des Lagerfeuers, die Strömung hatte sich im rechten Winkel gedreht und den hohen Schoner und das winzige tanzende Lederschifflein mit sich genommen. Immer schneller, immer höher aufschäumend, immer lauter rauschend wirbelte sie durch die Enge dem offenen Meer zu. Plötzlich drehte sich der Schoner vor mir mit einem heftigen Ruck um ungefähr 20 Grad, und fast im selben Moment erscholl von Bord des Schiffes her ein Schrei, dem gleich ein zweiter folgte. Ich hörte Schritte über den Niedergang poltern und wusste, dass die beiden Trunkenbolde nun endlich ihre Balgerei unterbrochen hatten und zur Erkenntnis der Katastrophe gelangt waren. Ich legte mich flach auf den Boden meiner unglückseligen Nussschale und empfahl ergeben meine Seele dem Schöpfer. Denn wo die Meerenge ins Meer mündet, mussten wir in eine wütende Brandung geraten, und damit hätten alle meine Sorgen ein jähes Ende gefunden Und wenn ich mich vielleicht mit dem Tode abfinden konnte, so doch nicht damit, dem nahenden Verhängnis entgegenzublicken. So muss ich wohl stundenlang gelegen sein, ständig auf der Dünung hin und her gebeutelt, manchmal von der Gischt benetzt. Ich erwartete, dass jede nächste Welle mich verschlingen würde. Nach und nach überfiel mich inmitten aller Schrecken eine Mattigkeit, eine Stumpfheit, eine gewisse Betäubung, und schließlich schlief ich ein und träumte in meinem Korakel von der Heimat und dem guten alten Admiral Benbow.
Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast@gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com.